heute beschäftigen wir uns mit Aristoteles. Aristoteles war Schüler von Platon, den wir in der letzten Sitzung besprochen haben. Und denken Sie noch an diese Stelle bei Dionysios, nein, bei, wie hieß er auch schon wieder, Diogenes, wo er sagte, dass der Aristoteles bei der Phaidon-Vorlesung von Platon dabei war und als einige durchhalten konnte, weil er es nicht langweilig fand. Also der Aristoteles war Schüler von Platon, ein sehr guter Schüler, aber auch ein sehr kritischer. Also Aristoteles gilt als einen großen Gegner von Platon. Die Sache ist aber komplizierter, wie wir später auch sehen werden. Er hat ein ganz anderes Profil als Platon. Erstens, wir hatten ja in der letzten Sitzung gesagt, Platon, Philosoph des Transzendenten. Bei Aristoteles könnte man sagen, er ist Empiriker. Er würde zum Beispiel Menon, wir haben in der letzten Sitzung uns mit dem platonischen Dialog Menon beschäftigt, er würde Menon recht geben, dass man das Was in den Dingen suchen muss. Er hat somit eine ganz andere Antwort auf die Frage nach dem Was, als wir das bei Platon finden können. Das ist höchst interessant, dass es da um Lehrer-Schüler, oder vielleicht muss man gar nicht über Lehrer-Schüler sprechen, aber dass in so einer kurzen Zeit ganz andere Antworten auf die Frage nach dem Was gestellt wurden. Also auch er findet diese Frage zentral, aber geht sie ganz anders an. Also Aristoteles Empiriker. Zweitens, er greift die Reflexion über die Methode bei Platon auf, trennt sie aber vom Wissenschaftsbetrieb. Also bei Platon haben wir gesehen, geht Wissenschaft und Philosophie als Wissenschaft von den Wissenschaften zusammen. Bei Aristoteles werden sie immer mehr getrennt. Das ist keine ganz saubere Trennung, aber man sieht, dass Aristoteles Schriften geschrieben hat, die sich lediglich mit logisch-semantischer Frage beschäftigen. Also wenn Sie jetzt ein Buch schreiben wollen über die Logik bei Platon, dann müssen Sie das quasi aus den Dialogen destillieren, die sich nicht immer mit direkt logisch-semantischer Frage beschäftigen. Aber bei Aristoteles ist es so, dass er eine Reihe von Schriften ganz diesen Themen gewidmet hat. Ja, also die formal-logische Fragen, nach was ist ein Begriff, was ist ein Satz, wie sieht ein gültiger Schluss aus. Aristoteles gilt so als der Grundleger der Logik und hat damit auch eine gigantische Wirkung gehabt, nicht nur in die westliche, sondern auch in die arabische Philosophie. Und da sehen Sie, ich habe mal als Motto einen Satz aus einer berühmten Geschichte der Philosophie von Bertrand Russell genommen, History of Western Philosophy, wo Sie sehen, dass er in einem Kapitel über Aristoteles oder die mehrere Kapitel über Aristoteles schreibt, Aristotle's influence, which was very great in many different fields, was the greatest of all in logic. Und ich werde später, wenn es über die Wirkung geht, bei Punkt 21, Logik und Kategorienlehre, bei Kant, werde ich darauf nochmal zu sprechen kommen. Dritter Punkt. Betrachtet man die überlieferten Schriften, dann philosophiert Aristoteles ganz anders als Platon. Sein Stil ist nicht dialogisch, nicht literarisch, zumindest was seine überlieferte Schriften betrifft. Sie ist vielmehr inventarisierend. Also er würde zum Beispiel fragen, auf wie viel Weise kann man vom Sein sprechen? Auf wie viel Weise kann man von Bewegung sprechen? Auf wie viel Weise kann man von Ursache sprechen? Also würde er nicht erstmal fragen, was ist Ursache, sondern aus der Perspektive, wie spricht man über Ursachen? Und das fängt er dann an zu analysieren. Er ist also inventarisierend und analytisch. Er fragt sich zum Beispiel, auf wie viel Weise kann man von Ursache sprechen? Das ist inventarisierend und analysiert dann, was wird vorausgesetzt, wenn wir von Bewegung, von Ursache sprechen? Was meinen wir eigentlich? Ja? Und drittens, er ist vielmehr als Platon abschließend beurteilend. Wenn Sie die platonischen Dialoge lesen, bleibt die Sache oft aporetisch. Es wird nicht zu einem Schluss gebracht. Bei Aristoteles ist das nicht der Fall. Er sieht sich selbst als die Lösung der Probleme seiner Vorgänger. Und es ist höchst interessant, sowohl in der arabischen wie auch in der lateinischen Tradition, dass man eigentlich davon ausgeht, dass der Wissenserwerb im systematischen Sinne mit Aristoteles abgeschlossen ist. Also wie die Welt jetzt grundsätzlich strukturiert ist, man geht davon, das findet bei Aristoteles seinen Abschluss. Natürlich in den verschiedenen Bereichen wird noch Neues gefunden, aber die grundsätzliche Struktur der Wirklichkeit und wie man diese erschließen muss, sagt man, steht eigentlich nach Aristoteles fest. Ich sage das, weil das für die Natur der Philosophie ganz wichtig ist. Das heißt, dass die Philosophiegeschichte nachher, und das verwirrt, wenn man sich das nicht vergegenwärtigt, sehr stark darauf fokussiert ist, wie das Wissen überliefert wird. Also man geht davon aus, das Wissen ist bekannt und jetzt kommt es darauf an, das der Nachwelt zu überliefern. Dass der Fokus auf die Philosophiegeschichte kommt dann sehr stark auf den Unterricht. Also wie soll das Material überliefert werden? Also das Doktrinäre. Ja, okay, man hat natürlich auch noch andere Strömungen, aber wenn Sie zum Beispiel in die Geschichtsbücher sehen, so die Zeit nach Aristoteles, dann, wenn wir so mal kurz bis ins frühe Mittelalter blicken, dann haben wir die neuplatonische Tradition und dann die aristotelische, aber Sie werden direkt sehen, da gibt es ein ganz wichtiger Bestandteil an sogenannten Kommentatoren. Jetzt können Sie sagen, also ist das seriös, weil Kommentatoren ist doch zweite Garnitur. Nein, also die philosophische Spekulation findet eigentlich statt in der Auseinandersetzung mit dem schon geleisteten Wissen. Ja? Heißt also Kernwort nicht das Neue erfinden, sondern wie archiviert und präsentiert man das schon vorhandene Wissen. Ja? Also, abschließend beurteilend. Und er kommt zu dieser Beurteilung durch eine sorgfältige Inventarisierung und Analysierung dessen, was seine Vorgänger geleistet haben. Und sein Spruch dabei ist, die Phänomene retten. Das heißt, der Versuch, eine kohärente Beschreibung und ein kohärentes Verstehen zu liefern von das, was du siehst, und wie man über das, was man sieht, spricht, zu liefern. Er hat da so einen Grundsatz, der nicht eingehend reflektiert wird, aber der immer dabei ist und der auch als solche an einigen Fällen genannt wird, nämlich die Natur oder in der Wirklichkeit geschieht nichts umsonst. Und deshalb lässt die Wirklichkeit eine rationale Erklärung zu, die ausgeht vom Ökonomieprinzip, das heißt, alles geschieht auf der einfachste Weise. Und die Begründung deckt diese einfachste Weise auf. Die Begründung ist klar machen, weshalb es so geschieht, weshalb, also das leuchtet am ehesten ein, das ist am ökonomischsten. Ja, weil wenn Sie Phänomene haben, die können Sie natürlich auf eine unendliche Anzahl von Weisen erklären. Sie können immer eine Story finden, wie A nach B gekommen ist. Aber der wissenschaftliche Schluss besteht darin, eigentlich der ökonomischste, der ist am überzeugendsten. Ich sag mal jetzt als Philosoph, das anzunehmen, ist nicht auf Anhieb überzeugend. Weshalb sollte die Natur immer am ökonomischen arbeiten? Weshalb sollte das immer nach dem einfachsten Grundsätzen geschehen? Schauen Sie mal in Ihrem eigenen Leben. Ich weiß nicht, ob Sie immer nach den einfachsten Prinzipien handeln. Also diese Frage wird aber nicht selbst gestellt. Erst so im 19. Jahrhundert werden diese Fragen gestellt. Also welche Bedingungen muss man überhaupt annehmen, um eine Natur beschreiben zu können? Wiederkehr. Aber bei Aristoteles wird das als selbstverständlich vorausgesetzt. Zwei, die Werke. Aristoteles hat eine große Anzahl von Werken hinterlassen. Und dann beschränken wir uns nur auf das, was überliefert ist, weil es gibt eine Anzahl von Schriften, die sind nicht überliefert oder nur in Fragment. Aber wenn wir uns nur auf das Überlieferte richten, dann sehen wir, dass in diese Werke einen enormen Wissensschatz gesammelt ist. Ein enormes Wissensfeld wird abgedeckt und man wundert sich echt, wie eine einzelne Person das alles geschafft hat. Also wir gehen davon auch aus, dass Aristoteles eigentlich im Team gearbeitet hat, sicherlich wegen all diese Beobachtungen, die er gemacht hat. Und das tritt vor allem hervor, also das echt Erstaunliche in seine Schriften, die sich mit zoologischen und botanischen Beobachtungen beschäftigen. Also wir als Philosophen lesen meistens die Physik und Ethik und Metaphysik, aber Sie müssen mal sich diese zoologischen und botanischen Schriften von Aristoteles anschauen, wo er versucht, das Tierreich und Pflanzenreich einzuteilen. Zum Beispiel, wo er feststellt, Kieferform und Fußform, wie die zusammenhängen, wie Augenstand und Ohrenstand zusammenhängen, ist höchst interessant. Und die Menge an empirischen Daten, also man staunt. Nun, wie auch bei Platon, werden die Werke von Aristoteles als Korpus überliefert, also in eine Gesamtzusammenstellung. Das geschah nicht zuerst, aber nicht direkt nach seinem Tod, aber man sieht, dass so bestimmte kleinere Gruppen überliefert wurden von zusammengehörigen Schriften, die dann im ersten Jahrhundert vor Christus zusammengebracht wurden in eine Form, die eigentlich bis heute gilt. Das aristotelische Schrifttum ist nach einer bestimmten Abfolge aufgebaut. Ich werde die gleich explizieren. Ich hebe das hervor, weil es ab dem ersten Jahrhundert die Standardform der Überlieferung der aristotelischen Schriften ist. Das gilt nicht nur für die griechische, auch für die arabische und lateinische Kultur. Und diese Form ist auch für den Unterricht unheimlich wichtig gewesen. Also wenn Sie sich die klassischen Programme der Universitäten anschauen, folgen die eigentlich immer noch die Abfolge des aristotelischen Korpus. Und das heißt, zuerst die Logik als Instrument. Also das aristotelische Korpus fängt erst an mit einer Reihe von logischen Schriften. Ich werde die jetzt nicht alle nennen. Dann folgen die physischen Schriften. Und Physik bei Aristoteles heißt Lehre der Bewegung. Der Physik ist ein ganz großer Bereich. Nicht nur die natürliche Bewegung, sondern auch die Bewegungen der Seele. Also die Psychologie gehört nach Aristoteles bei der Physik. Auch die Kosmologie, auch die Zoologie und die Botanik. Alles, was bewegt, gehört zur Physik. Also Logik, Physik und dann Metaphysik. Also Metaphysik, also nach der Physik, das heißt die Lehre von den ersten Ursachen. Eigentlich die unbewegliche Ursachen des Beweglichen. Und nach der Metaphysik die Ethik, die Lehre des menschlichen Handelns. Und interessant, also wenn Sie so mal in Korpusentwicklung interessiert sind, man sieht, dass in der griechischen Tradition zum Beispiel die Rhetorik und die Poetik von Aristoteles, also Schriften zur Rhetorik und zur Poetik, dass die zur Ethik gerechnet wurde, weil man davon ausging, gut reden ist eine Sache der menschlichen Bildung. Man sieht, dass schon in der arabischen Tradition die Debatte geführt wurde, nein, gehört das nicht eigentlich zur Logik? Also ist die Rhetorik nicht eigentlich eine Beschäftigung mit Sprache? Ist die Poesie nicht eigentlich eine Beschäftigung mit Sprache? So sehen Sie, dass obzwar das Korpus eine ganz feste Struktur hat, also Logik, Physik, Metaphysik, Ethik, es dennoch so einige Schriften gibt, die ab und zu wandern. Ja, und damit können Sie natürlich Informationen kriegen, auch wie eine Kultur über Bildung, über Wissen, über Logik denkt. Und vor allem die Rhetorik und Poetik von Aristoteles sind wichtige Schriften. Ich werde jetzt da nicht drauf eingehen, das würde uns zu weit führen. Vielleicht, wenn ich über die arabische Philosophie zu sprechen komme, dass ich das nochmal aufgreife. Nun, gerade wegen seiner Breite wurde das Corpus Aristotelicum, wie das heißt, also der aristotelische Körper, aber man meint dann die Schriften, ne? Grundlage für den Unterricht seit dem späten Mittelalter. Eigentlich muss ich sagen, seit der Spätantike. Aber wenn ich sage Spätmittelalter, heißt es der universitäre Unterricht. Aber eigentlich kann man sagen, seit der Spätantike ist das Grundsatz für Unterricht. Und meistens waren die Unterrichtsprogramme so aufgebaut, dass man mit Aristoteles anfing. Und man hat dann die Kommentare zu seinen Schriften, aber auch Zusammenfassungen. Und nachher ging man zu einigen der platonischen Dialogen über. Also eigentlich galt Platon als philosophischer Abschluss und Aristoteles als philosophischer Beginn. Und das gilt auch für die arabische Tradition ab dem 8. Jahrhundert, obwohl Platon fast nicht in der arabischen Tradition überliefert ist. Aber dass Aristoteles Grundstein des Unterrichts ist, ist natürlich alles ein ganz bisschen komplexer. Aber für uns können wir das so mal halten, die vor allem in der Philosophie interessiert sind. Aristoteles ab dem 8. Jahrhundert rezipiert in der arabischen Kultur und in der lateinischen ab dem 12. Jahrhundert. Und das geht dann so weiter, ich beschränke mich jetzt wieder nur auf die lateinische, bis ins 18. Jahrhundert. Und dabei ist die Abfolge der Studien, der Fächer immer die des Corpus Aristotelicum. Man beginnt mit der Logik, dann die Physik, dann die Metaphysik und dann die Ethik. Ja? Dritter Punkt, Beckerpaginierung. Wenn Sie die Editionen mit Werken von Aristoteles sich anschauen oder Studien über Aristoteles lesen, werden Sie oft auf bestimmte Zahlen und Buchstabenkombinationen stoßen, wie bei Diels-Kranz-Verweise oder bei Verweise auf der Stephanes-Edition. Es handelt sich hier auch um solche Standardverweise. Ich gebe hier mal ein Beispiel. Nehmen wir mal Aristoteles Lehre vom Satz und Sie nehmen Sie willkürlich welche deutsche Übersetzung und dann steht da rechts in Margine oder irgendwo auf der Seite 16a. Jetzt wundert sich vielleicht, was das soll. Nun, 16a ist die Verweis auf die Becker-Edition. Diese Becker-Edition ist die Standard-Referenz-Edition genauso wie Diels-Kranz für die Vorsokratiker und die Stephanus-Edition für Platon. Und es handelt sich hier also um eine Edition aus dem 19. Jahrhundert. Das können Sie da unten sehen. Herausgegeben von Becker im Auftrag der Preußischen Akademie der Wissenschaften. Diese Edition ist als Edition nicht mehr zu gebrauchen. Aber sie gilt als Referenzwerk, um die Stellen eindeutig identifizieren zu können. Und diese Identifikation geht genauso vor wie bei Stephanus oder Diels-Kranz. Das heißt, man gibt die Seite, das ist eine Zahl wie 16, dann die Kolumne, links A, rechts B und dann die Zeilennummer. Wenn Sie jetzt zum Beispiel, ich habe hier Peripsychäes, also über die Seele, eine Schrift Aristoteles über die Seelen und eine Schrift, die zur Naturphilosophie gehört. Da habe ich mal jetzt Buch 3 genommen, Buch Gamma. Mal eine kleine Fußnote. Also Bücher in der klassischen Tradition sind literarische Einheiten, die quasi nicht das ganze Werk von A bis Z bezeichnen, sondern, ich formuliere es mal so, handhabbare Einheiten. Also zur Zeit von Aristoteles wurde ja auf Papyri geschrieben. Da konnte man natürlich nicht ganz große Quantitäten haben, sondern nur beschränkte. Und das waren meistens Bücher. Und ein Buch in unserem Sinne kann dann mehrere Bücher enthalten. Wie zum Beispiel die Metaphysik von Aristoteles hat 14 Bücher. Die Physik hat 8 Bücher. die Peripsychees hat drei Bücher. Das dritte Buch ist Buch Gamma. Und wenn Sie diesen Anfang, ich habe den ausgewählt für eine andere Gelegenheit, wenn wir auf die arabische Philosophie zu sprechen kommen, weil die Einteilung in Bücher ist manchmal ein bisschen unterschiedlich, aber dieses Buch Gamma, wenn Sie das identifizieren wollen, diese Stelle, dann sieht das also so aus, 424 steht da, oder 21, das kann ich jetzt nicht lesen, aber 424b und dann Zeile 22. Was, bitte? Also 424b22. Das ist der Anfang vom Buch Gamma. Klar? Also erstmal die Seite, dann Kolumne A oder B, jetzt sind wir in B, weil Gamma steht an der rechten Seite, und dann die Zeilennummer. Und die Zeilen sind nummeriert in der Mitte. Und dann sehen Sie links dann noch eine 12 stehen, das sind die Kapitel. Also meistens sagt man dann, da sind wir jetzt noch im zweiten Buch, Aristoteles De Anima oder Aristoteles über die Seele, Buch 2, Kapitel 12, und dann wäre das dann 421a, und dann sind wir 19, 18, 17. Ja? 424a17. Da fängt Kapitel 12 an. Immer bedenken, diese Kapitel, die sind von Becker gemacht worden, auf der Grundlage der klassischen Kapiteleinteilung. Die stammen nicht von Aristoteles. Okay, mir geht es nur darum, dass Sie das identifizieren können, diese merkwürdige Zahl. Die Becker-Pagini, also Beckers Werk besteht aus 5 Bände, wovon die ersten 2 die Werke von Aristoteles geben und der Rest sind Kommentaren und Fragmenten. Und diese Nummerierung der ersten 2 Bände ist konsekutiv. Das heißt, die Nummerierung fängt nicht im zweiten Band neu an. Also das Problem, was Sie bei der Stephanus-Edition haben, dass Sie dreimal eine Seite 1 haben, ja, das tritt hier nicht auf. Da waren die Deutschen gründlicher. Die sagten, das wollen wir uns nicht nochmal zumuten. Okay. Wie gesagt, bei Aristoteles spielt die Methodologie eine große Rolle, Logik. Und dieses, also das Methodologische, wird dann auch in einer Reihe von Schriften abgehandelt, die über Logik und Semantik handeln. Und das sind insgesamt 6 Schriften. Und jetzt ist es so, dass im Laufe der Zeit einige Schriften dem hinzugefügt wurde. Und diese werden dann meistens auch zum Corpus Aristotelicum gerechnet. Das heißt, im strikten Sinne ist das Corpus Aristotelicum nur aufgebaut aus Werken des Aristoteles, aber in der tagtäglichen Praxis, auch wie das im Unterricht verwendet wurde, war das Corpus Aristotelicum viel größer. Also nicht nur die Schriften von Aristoteles, sondern auch kleinere einleitende Schriften oder Schriften, die Themen besprachen, die Aristoteles selbst nicht ausführlich besprochen hat, die man aber brauchte. Ja? Aber Aristoteles selbst, das sind dann 6 Schriften zur Logik, und die dann später auch als das Organon bezeichnet wurde. Organon, griechisch für Werkzeug. Und in diese Werke geht es um ganz grundsätzliche Sachen, zum Beispiel Bezug, Begriff, Wirklichkeit, also Semantisches, aber auch um ganz Komplexes, zum Beispiel modale Schlüsse, also Schlüsse mit modalen Operatoren wie möglich oder notwendig oder Syllogismen. Und ich möchte mal anfangen, damit Sie ein bisschen bekannt damit werden, wie Aristoteles nun über den Bezug, Begriff, Wirklichkeit dachte. Das ist für Aristoteles zentral und wir sehen das auch bei Platon, aber bei Platon wird das nicht direkt als Problem angesprochen. Aber Sie wissen, wenn Sie Wissenschaft treiben oder auch wenn Sie disputieren, dann müssen Sie natürlich sicher sein, dass über die verwendeten Begriffe und Worte Eindeutigkeit herrscht. Weil wenn Sie ein Wort verwenden, wie zum Beispiel Bank, und Sie denken dabei an das, worauf Sie sitzen, und sie fragen mir, ob es für die Universität wichtig ist, sich, jetzt muss ich einen schönen Satz bedenken, wo das gut passt, aber eine Bank zu haben, sag mal so, dann würde sie als Student denken, ja natürlich, weil als muss ich die ganze Zeit stehen. Aber jetzt würde diese Frage jemand aus dem Rektorat stellen, der würde denken, ah ja, eine Bank, tja, die Uni hat ja Geld zu wenig, das wäre ganz gut, wenn wir eine Bank hätten. Und sie fangen, der meint dann aber ein Kreditinstitut. Das heißt, die Diskussion geht so eine ganze Zeit an und sie sagen immer, nee, aber gut, ich setze mich da mal auf diese Bank. Und dann wird diese Person aus dem Rektorat sagen, setzen Sie sich auf diese Bank, was meinen Sie eigentlich? Also erst im Laufe der Diskussion wird deutlich, dass was Sie vorher diskutiert haben, völlig aneinander vorbeiging. Und deshalb sehen Sie schon sehr früh, und bei Platon ist das implizit, wir haben das bei Menon gesehen, die suchen nach dem Was, aber beide denken an etwas anderes. Bei Aristoteles wird das explizit gemacht und sagt, okay, wir müssen uns erstmal genau Gedanken machen über den Bezug zwischen Begriff, Wirklichkeit und Ding. Ja? Und eine zentrale Schrift, ich bin jetzt bei Punkt 4, eine zentrale Schrift ist im Griechischen Periermeneias, also über den Satz. Und dort wird klar, dass Aristoteles scharf trennt zwischen Begriff und Wort. Begriff und Wort. Also Begriff, was gedacht wird, und Wort, was ausgesprochen oder geschrieben wird. Beide bilden Wirklichkeit ab. Zum Beispiel das Wort Baum repräsentiert den Baum im Garten. Das geschriebene Wort B-A-U-M tut genau dasselbe. Und mein Gedanke Baum bildet auch den Baum ab. Also Begriff und Wort bilden beide Wirklichkeit ab. Und Begriffe nach Aristoteles tun das automatisch, also ohne Intervention des menschlichen Willens. Also wenn ich einen Baum sehe, dann sehe ich einen Baum. Ob ich das jetzt Baum nenne oder Tree oder Boom auf Holländisch oder Arbor, wenn wir Lateinisch reden würden, das ist eine freie Entscheidung. Also nach Aristoteles ist es so, dass alle Menschen dieselbe Begriffe haben, also im Geiste, aber die werden mit frei gewählten Worten jeweils anders bezeichnet, ja, sprachlich. Begriffe sind deshalb bei allen Menschen gleich, Worte nicht. Das heißt, aristotelisch gesehen gibt es keine Ambiguitäten auf der Begriffsebene, sondern nur Ambiguitäten auf der Sprachebene. Aber weil wir nur über Sprache miteinander kommunizieren, tauchen diese Ambiguitäten immer auf. Also seine Vorstellung ist, also Dinge wie der Baum bewirkt etwas in der Seele. Ich sehe diesen Baum und dieser Baum drückt sich quasi in der Seele ab. Da kriege ich den Begriff Seele. Das Resultat ist also ein Begriff oder Vorstellung oder mentales Bild. Und dies wiederum kann ich durch Laute, Baum, Arbor oder durch Buchstabe bezeichnen. Und nach Aristoteles bezeichnet man dann eigentlich erstmal das, was man im Kopf hat, und das, was man im Kopf hat, bezeichnet wieder den Gegenstand in der Wirklichkeit. Also bei ihm ist die Abfolge: Ding produziert Vorstellung und Vorstellung wird bezeichnet durch Laut oder durch Schriftzeichen. Da sehen wir am Anfang von dieser Schrift Periermeneias oder Lehre vom Satz, die zweite Schrift des aristotelischen Korpus, wo es dann heißt, also Aristoteles ist kein leichter Autor zu lesen. Es sind also die Laute, zu denen die Stimme gebildet werden, Zeichen der in der Seele hervorgerufene Vorstellungen, hervorgerufen durch die Dinge. Und die Schrift ist wieder ein Zeichen der Laute. Also nach Aristoteles ist das gesprochene Wort vorrangig vor dem Geschriebenen. Das Geschriebene bildet das Gesprochene ab. Ja, das ist sehr wichtig, weil wir heute eigentlich denken würden, nein, das Gesprochene bildet das Geschriebene ab. Also wir schauen im Duden und so, wie etwas ausgesprochen werden muss, ja, oder wie es geschrieben werden muss. Aber die Griechen würden eher sagen, wie es geschrieben werden muss, da musst du schauen, wie es ausgesprochen wird. Okay. Und diese, also Laute oder Schriftzeichen, sind nicht bei alle dieselbe. Also, und wie nicht alle dieselbe Schrift haben, so sind auch die Laute nicht bei allen dieselbe. Was aber durch beide an erster Stelle angezeigt wird, durch Laut oder durch Schriftzeichen, die einfache seelische Vorstellungen oder Begriffe sind bei allen Menschen dieselbe. Und ebenso sind es die Dinge, deren Abbildungen die Vorstellungen sind. Ja? Das ist übrigens eine ganz berühmte Stelle. Also diese Unterscheidung zwischen Wort und Vorstellung oder Begriff ist, ich habe es ja schon gesagt, sehr wichtig, um Ambiguitäten zu entlarven. Und somit komme ich zum fünften Punkt, der Unterschied zwischen Homonymie und Synonymie. Also bei Aristoteles wird das ein bisschen komplex formuliert, aber Sie können es für sich selbst so festhalten, wenn Sie die Unterscheidung haben zwischen Begriffsinhalt und Wort, dann kann es ja sein, dass dasselbe Wort sich auf verschiedene Begriffe bezieht, wie Bank auf Sitzmöbel oder auf Kreditinstitut. Sie können aber auch haben, dass verschiedene Worte auf denselben Begriff sich beziehen, wie Mensch oder das wichtigste Geschöpf. Die bezeichnen beide, also Mensch. Bei Aristoteles ist es ein bisschen komplexer, weil er auch noch Dinge da rein bezieht. Und er würde dann sagen, im Falle, wo Worte gleich, aber Begriffe und Dinge verschieden sind, spricht man von Homonymen. Und ich habe ja gesagt, Aristoteles macht diese Unterscheidung, weil er vor der Disputation, vor man anfängt zu disputieren, ein Instrument haben will, um eventuelle Undeutlichkeiten festzusetzen. Und da muss man wissen, welche Möglichkeiten gibt es. Mehrere Wörter, denselben Begriff, okay, dann ist es nur eine Undeutlichkeit auf der Sprachebene. Aber wenn du dasselbe Wort, aber verschiedene Begriffe hast, dann ist es eine Undeutlichkeit auf der Begriffsebene. Wissen Sie, da können Sie besser wissen, wo Sie reparieren müssen. Und Aristoteles, ich habe ja gesagt, ist der inventarisierende Autor, der inventarisiert all diese Problemmöglichkeiten und gibt ihnen einen Stempel. Sagt Homonymie, Synonymie, Paranomie, ich werde jetzt nicht alles nennen. Und damit hast du ein Instrument, Undeutlichkeiten aufzudecken. Und dieses Instrument ist also für die westliche Philosophie grundlegend. Das hat also 2000 Jahre Philosophiegeschichte bestimmt. Wenn ich mal schnell rechne, dann ist das in der Tat so, ja. Okay. Also jetzt gehe ich zur Kategorienschrift, das ist die erste Schrift aus dem aristotelischen Organon, dass ich nicht mit Sätze, sondern mit Begriffe, die Bausteine von Sätze, Begriffe oder Wörter beschäftigt. Und der allererste Satz aus dieser Kategorienschrift lautet, Homonymen heißen Dinge, das ist schon ein bisschen verwirrend, weil wir sagen würden, Homonymen bezieht sich auf Worte. Aber gut, es geht mir nur, dass Sie das ein bisschen sehen, wie der Aristoteles vorgeht. Homonymen heißen Dinge, die nur den Namen gemein haben, während der zum Namen gehörige Wesensbegriff verschieden ist. So wird zum Beispiel der Name Sinnewese sowohl von einem wirklichen Menschen wie von einem gemalten Menschen oder Tier gebraucht. Ja, wenn Sie eine Statue sehen von Cicero, würde ich sagen, hey, ein Bild von einem Menschen. Denn beide, wirklicher Mensch und gemaltes Sinnenwesen, haben nur den Namen gemein, während der zum Namen gehörigen Wesensbegriff verschieden ist. Weil das erste ist nämlich ein lebendes Wesen, aber dieser abgebildete Cicero ist kein lebendes Wesen, das ist Öl auf Leinwand. Denn wenn man angegeben will, was das Sinnenwesen sein bei beiden von jedem bedeutet, so wird man für jedes einen anderen Begriff geben. Ja? Okay, bei Synonymen ist es umgekehrt. Ich werde das jetzt nicht tun, damit es nicht zu kompliziert wird. Also wie gesagt, diese Klärung ist notwendig, bevor man eine Untersuchung anfängt, damit deutlich wird, wo das Problem liegt, in der Sache oder in der Sprache. Und deshalb mutet so diese spätantike aristotelische Tradition und nachher auch die lateinische, scholastische manchmal so ein bisschen nervös und neurotisch an, weil die immer so diese Unterscheidungen machen. Aber die wollen sagen, also wir fangen keine Diskussion an, wenn wir nicht genau wissen, worüber wir disputieren. Kein Gelabere. So erstmal zack, zack sagen, wo liegt das Problem? Und das muss man natürlich gewohnt sein, das muss man auch können. Okay, des Weiteren trennt Aristoteles auch ganz deutlich zwischen Begriff, Satz als Zusammenhängendes von Begriffe und Argumentation als wieder Zusammenhängendes von Sätze. Also Aristoteles hat diese dreifache Aufbau: Begriff, zusammengesetzt in Sätze, Sätze wieder zusammengesetzt in einer Argumentation. Also die Begriffe sind Baustein des Satzes, Sätze Bausteine der Argumentation. Und so komme ich bei Punkt 6, also Begriff und Satz. Und jetzt gehe ich wieder zurück zu dieser zweiten Schrift, Per Hermeneias. So stellt Aristoteles fest, das ist auch eine ganz berühmte Stelle, dass zum Beispiel einzelne Begriffe niemals wahr oder falsch sind. Wenn ich sage Baum, da werden sie sagen, ja, so what? Wenn ich sage grün, da werden sie sagen, ja, aber was willst du? Aber wenn ich sage, der Baum ist grün, dann sagen sie, stimmt. Oder wenn ich sage, der Baum ist nicht grün, wenn ich die beiden also quasi getrennt halten will, dann sagen sie, stimmt nicht. Also Aristoteles stellt fest, also dass Wahrheit und Falschheit niemals in dem Begriff zu suchen ist, sondern nur in dem Satz, wenn Begriffe miteinander verbunden werden. Dann wird eine Behauptung gemacht. Dann behaupte ich von A, dass es die Eigenschaft B hat. Und das kann stimmen oder stimmt nicht. Wenn stimmt, ist Satz wahr, wenn nicht stimmt, ist Satz unwahr. Ja? Aber ein Begriff, würde er sagen, so als solche, wenn davon nichts weiteres ausgesagt wird, kann ich nur sagen, ja und? Ja, also zum Beispiel eine Debatte, stimmt der Begriff Gerechtigkeit, da würde jeder Scholastiker sagen, oh, das finde ich eine merkwürdige Debatte. Du musst sagen, was willst du Gerechtigkeit zusprechen? Darüber können wir diskutieren, aber nicht stimmt der Begriff Gerechtigkeit. Du kannst zwar fragen, was meine ich mit Gerechtigkeit, aber das ist erstmal eine nominale Definition. Verstehen Sie? Und dieses Klarifizierende, das ist bei Aristoteles sehr stark ausgeprägt. Wissen Sie, es gibt in der Philosophiegeschichte, wenn ich das mal ganz kurz zusammenfasse, zwei Typen von Philosophen. Es gibt Philosophen, die das mögen. Das ist eher die aristotelische Tradition. Es gibt Philosophen, die das nicht mögen. Die sagen, nein, nein, lass wir direkt anfangen zu denken und so. Das sind eher die platonische, die so, also eher eine Ideenanalyse machen wollen, wohingegen die Aristoteliker eher eine Behauptungsanalyse machen. Also es wird eine Behauptung aufgestellt und es wird gefragt, ob das stimmt oder nicht. Das ist eigentlich eine wissenschaftlichere Art, ein Problem zu stellen und zu antworten. Sie sehen, wo meine Vorliebe liegte. Okay, dann 7. Warte, ich kann Lehre vom Satz. Ich lese das mal vor, weil es so eine kruziale Stelle ist. Also wir sind hier im Lehren von Satz, Per Hermeneias. Denn Falschheit und Wahrheit ist an Verbindung und Trennung der Vorstellung geknüpft. Verbindung ist und Trennung ist nicht. Ja? Also Position und Negation. Die Nomina und Verba für sich allein gleichen nun dem Gedanken ohne Verbindung und Trennung. Wie zum Beispiel das Wort Mensch oder Weiß, wenn man nicht sonst hinzusetzt. Hier gibt es noch nicht Irrtum und Wahrheit. Dafür haben wir einen Anhaltspunkt, zum Beispiel an dem Wort Bockhirsch. Es bedeutet zwar etwas, aber doch nichts Wahres oder Falsches, solange man nicht hinzusetzt, dass das Ding ist, also Bockhirsch ist oder Bockhirsch ist nicht. Ja? Okay. Also bei einem Begriff wird nach Aristoteles warte mal. Oh ja. Wenn man jetzt einen Satz äußert und man will schauen, ob der Satz stimmt, gibt es nach Aristoteles zwei Möglichkeiten. Entweder man schaut nach draußen, ja, ob der Satz die Wirklichkeit abbildet, wie der Baum ist grün. Aber bei komplexeren Sätzen oder bei Dingen, die man nicht direkt sehen kann, hat Aristoteles eine zweite Prozedur. Das heißt, wenn du feststellen willst, ob ein Satz stimmt oder nicht, also wenn du den Satz begründen oder verwerfen willst, musst du den auf einen anderen Satz zurück versuchen zu führen, von dem du angenommen hast, dass er wahr ist. Ja? Wenn ich zum Beispiel die Frage stellen will, Sie sind beim Gemüsehändler und Sie fragen, kann ich 4 Äpfel? Und er holt dann 2 Äpfel aus dieser Kiste und 2 Äpfel aus dieser Kiste und er sagt, hier haben Sie 4 Äpfel, dann stimmen Sie das zu, weil Sie abstrakt wissen, 2 plus 2 ist 4. Also der sagen wir mal, 2 Elstar und 2 Granny Smith ist zusammen 4 Äpfel. Sie stimmen das zu, weil Sie das zurückführen auf den Satz 2 plus 2 ist 4. Den haben Sie auswendig gelernt in der Schule, so war das bei uns. Und deshalb weiß ich immer im Gemüsegeschäft, okay, 4 Äpfel. Oder wenn Sie den Satz haben, ist der Mensch sterblich? Oh, schwierige Sache. Wie löse ich das? Und dann sagt einer, warte, ich weiß das. Wir haben doch mal festgestellt, dass alle Lebewesen sterblich sind. Ah ja, aber der Mensch ist doch auch ein Lebewesen. Ja, ja, okay, dann gilt auch Mensch sterblich. Ja? Und so wird also die Behauptung nicht direkt auf die Phänomene zurückgeführt, sondern auf bereits gespeichertes Wissen. Ja? Und das sind nach Aristoteles Schlüsse, also Begründungsvorgänge. Und Schluss heißt dann, dass du quasi deine Behauptung als Schluss einer Abfolge von Sätzen konstruieren kannst. Und wenn diese Abfolge stimmig ist, stimmt auch der Satz. Wie bei, ist der Mensch sterblich? Ja, weil ich kann, Mensch ist sterblich, ableiten aus dem wahren Satz, alle Lebewesen sind sterblich und Mensch ist Lebewesen. Ja? Nun, das wissen Sie ja, es gibt zumindest 2 Typen von Sätzen. Es gibt Sätze, von denen wissen wir alle sicher, dass sie wahr sind. Und es gibt Sätze, von denen die meisten annehmen, dass sie wahr sind. Wenn ich zum Beispiel die beiden vorher genannten Sätze nehme mit den Äpfeln oder mit Menschen, da würde jeder sagen, also der Satz, 4 Äpfel, das sind 4 Äpfel, oder der Mensch ist sterblich, stimmt. Aber wenn ich zum Beispiel der Satz habe, ob Freiburg eine schöne Stadt ist, und ich begründe den Satz, indem ich sage, die Städte in Südbaden sind schön, deshalb ist Freiburg eine schöne Stadt, dann stimmt das der logischen Form nach, weil wir haben wieder, alle Städte in Südbaden sind schön, Freiburg ist eine Stadt in Südbaden, deshalb folgt, Freiburg ist eine schöne Stadt. Aber der Satz, die Städte in Südbaden sind schön, ist eigentlich ein Satz, der nur angenommen wird von den meisten Menschen. Das heißt, es ist nicht ein wissenschaftlicher Satz, sondern ein Satz, der eher die Meinung der Menschen wiedergibt. Und deshalb würde Aristoteles sagen, ist auch der daraus gefolgerte Satz nur eine Meinung. Also aus Meinungen folgen nur Meinungen. aus wissenschaftlich festgesetzten Sätzen folgen nur, also wenn der Schluss richtig ist, wissenschaftlich festgesetzte Sätze. Das heißt, der logische Schlussform ist in beiden Fällen derselbe. Aber weil die Ausgangspunkte anders sind, ist auch der Schluss anders. Verstehen Sie das? Also Sie kriegen niemals mehr rein, als Sie rauskriegen. Also wenn Sie wenn Sie Makler sind und Sie wollen jemand eine Wohnung andrehen, ne, dann fangen Sie erstmal an mit diesem sicheren Schluss, mit diesem 2 plus 2 ist 4. Und sagen Sie, der Schluss ist doch notwendig, oder? Und da sagt der Kunde, ja, ja. Sagt er, jetzt machen wir nochmal einen dritten Schluss. Und dann fangen Sie an mit diesen, also alle Städte in Südbaden sind schön. Und dann sagen Sie dann, also das ist dann auch ein notwendiger Schluss. Ja, ja, sagt diese Person, der Schluss ist notwendig. Also ist auch der Satz notwendig, dass Freiburg eine schöne Stadt ist. Und dann sagt der Kunde, ja, ja, aber das stimmt nicht. Der Schluss ist zwar notwendig, aber der geschlussfolgerte Satz ist nicht notwendig, weil die Ausgangspunkte nicht notwendig waren. Und Aristoteles ist ein Autor, der sehr gutes Gespür hatte für diese Unterschiede. Deshalb, dass er auch das Formale trennt von dem Inhaltlichen. Und würde sagen, die beiden musst du nicht vermischen. Du musst sehr gut wissen, was formal gilt. Eins. Das ist eine Sache der Logik. Und dann feststellen, was sachlich stimmt. Und das ist eine Sache der Wissenschaften. Und er würde Platon vorwerfen, dass das zu viel vermischt ist. Dass Platon quasi die Form von dem Inhalt abhängig macht. Und so sehen Sie eine letzte Schrift, die ich ansprechen werde aus dem aristotelischen Organon, die Topik. Da spricht er von verschiedenen Schlüssen. Also ein Schluss ist also eine Rede. Logos, kein Begriff, aber auch Sermo heißen, also Darstellung. Ein Schluss ist eine Rede, in der bei bestimmter Annahme, zum Beispiel alle Lebewesen sind sterblich, etwas anderes als das Vorausgesetzte aufgrund des Vorausgesetzten mit Notwendigkeit folgt. Ja? Mit Notwendigkeit folgt, das gilt immer beim Schluss. Jetzt aber, es ist nun eine Demonstration, eine Apodexis, also notwendiger Schluss, wenn der Schluss aus wahren und ersten Sätzen gewonnen wird oder aus solchen, deren Erkenntnis aus wahren und ersten Sätzen entspringt. Dagegen ist ein dialektischer Schluss, der logisch genauso gültig ist, aber ein dialektischer Schluss ein solcher, der aus wahrscheinlichen Sätzen gezogen wird. Und deshalb ist der geschlussfolgerte Satz auch nur wahrscheinlich. Ja? Okay, sind dazu Fragen? Bitte? Also die Frage, ich weiß nicht, ob Sie das akustisch gut verstanden haben, aber die Frage ist, wozu dient eigentlich der Schluss? Weil, wurde gesagt, eigentlich ist der Schluss keine Erkenntnisgewinn. Es ist eigentlich nur Bestätigung oder Klarifizierung von das, was du weißt. Weil diese Sätze, aus denen du es ableitest, sind ja schon gewusst. Okay. Danke für diese Frage. Weil ich hatte vorhin ja schon gesagt, dass man gut verstehen muss, dass nach allgemeinem Befinden in der Spätantike eigentlich das grundsätzlich Wissbare nach Aristoteles schon gefunden war. Und die Wissenschaften sich eigentlich verstanden als Hüterinnen und Archivaren dieses Wissens. Und Schlussfolgerungen, das können Sie bei mehreren Stellen bei Aristoteles sehen, ist deshalb nicht so sehr das Finden von Neuem, das ist eigentlich eher in der Empirie, sondern das Begründen von Gewussten. Also der Wissenschaftler geht quasi im Felde und macht allerhande Beobachtungen, stößt auf Phänomene, ich sagte ja vorhin Aristoteles Satz, Phänomenen retten, stößt auf Phänomene, kommt in die Schule, wo das Wissen quasi liegt, das Gewusste, und versucht dann das, was er neu rausgefunden hat, in dieses Wissenssystem reinzubringen, ob es passt oder nicht, ja, einen Ort zu geben. Und dann hast du einen gewissen Satz wie, Freiburg ist eine schöne Stadt, dann stellst du fest, dieses Wissen kann ich nicht in der Abteilung sicheres Wissen unterbringen. Ich kann es nur unterbringen in der Abteilung allgemeine Meinung. Das ist der Wissenserwerb. Also der Wissenserwerb ist nicht auf die direkte inhaltliche Ebene, sondern, wie ich es gerne formulieren würde, auf der philosophischen Ebene, dass man weiß, wie es um dieses Wissen des Satzes steht, dass zum Beispiel der Satz Freiburg ist eine schöne Stadt, nur eine Meinung ist, aber kein sicheres Wissen. Wir hatten ja vorhin schon in der früheren Sitzungen, und ich habe das auch in vorigen Vorlesungsreihe immer klar gemacht, die Philosophie steht ja im Konkurrenzverhältnis mit den Wissenschaften. Die Frage ist, wo ist das eigene der Philosophie? Das eigene der Philosophie liegt gerade in dieser Reflexion, Wissen, was du weißt. Und das wird festgestellt in der Schluss. Da weißt du genau, wie viel ist das wert, was ich weiß. Das ist eine Meta-Wissenschaft. Deshalb ein bisschen schwierig. Deshalb kann man auch in diesen Brunnen fallen, wie wir bei Thales gesehen haben. Ja? Also bei Autoren wie, also ich kann Ihnen nur anraten, sich also auch die Veranstaltungen, die zur arabischen Philosophie angeboten werden, hier in Freiburg zu anzuhören. Aber bei den Arabern ist das total deutlich. Also die Al-Farabi, zum Beispiel, was Herr Janos nächste Woche besprechen wird, ist es ganz klar. Seine Philosophie-Auffassung ist Kontrolle der Sprache, Kontrolle der Behauptungen in der Sprache, dass du weißt, was ein Satz wert ist. Und das bringt die Philosophie auch in Konflikt mit zum Beispiel der Theologie, weil die sagen, ich brauche dieses Metaniveau gar nicht. Oder die Poeten, die sagen, entschuldige, aber Sprache hat einen sagen wir mal, emotionalen Anklebungswert, keine rationale. Also bitte komm mir nicht mit dieser Philosophie, was soll das? Ja, aber bei Aristoteles ist es deutlich, die Logik ist die Begründungswissenschaft. Und die findet zu Hause statt, nachdem du deine Phänomene gesammelt hast und du willst die unterbringen, in welchen Kammern die gut festsitzen. Ne? Ja? Okay. Dann gehe ich jetzt zum zweiten Teil über. Ne? Ich hatte sie ja versprochen, ich mache bei jedem Denker so drei Teile. Das erste war jetzt das Logische. Jetzt das zweite ist diese Frage nach dem Was. Ne? Dann haben wir die Verbindung ein bisschen mit Platon. Also die logischen Instrumente des Aristoteles werden auch eingesetzt bei der Frage nach dem Was. Zuerst gilt festzuhalten, ich habe das schon angekündigt, dass Aristoteles bei dieser Frage Platon sehr scharf kritisiert. Platon mit seiner Ideelehre verwechselt nach Aristoteles Begriff und Wirklichkeit. Die Eigenschaften des Begriffsinhaltes, nämlich, dass es eine Sache unveränderlich, nicht ambigü greifen muss, ja, diese formale Eigenschaft legt er in der Wirklichkeit, als ob das Ding selbst unveränderlich, nicht ambigü sein muss. Aristoteles würde sagen, nein, das ist eine Eigenschaft des Sprechens über die Wirklichkeit, nicht der Wirklichkeit selbst. Als ob es in der Wirklichkeit so irgendwo ewige, unveränderliche Substanzen gäbe. Und er hat eine ganze Reihe Argumente gegen diese Auffassung und wir werden zwei sehen. Also seine Hauptargumente sind, gerade weil diese Ideen nach Platon diese besondere Eigenschaften haben, nämlich unveränderlich immer dasselbe zu sein, wie können diese Ideen überhaupt Rechenschaft ablegen von der sinnlichen Wirklichkeit? Weil die ist ja veränderlich. Wie macht jetzt der Übergang vom Unveränderlichen nach Veränderlichen? Das funktioniert nicht. Und zweitens würde er sagen, dass bei der Frage nach dem Was es doch ziemlich schwer zu vermitteln ist, dass das Was einer Sache, das Was die Sache zu dieser Sache macht, außerhalb der Sache liegen würde. Es leuchtet nicht ein. Nun, wir sehen diese Kritik öfters in den Schriften von Platon auftauchen, hauptsächlich in der Metaphysik. Und das ist eine klassische Kritik an Platon, die eine ganz große Geschichte hat. Also das Mittelalter seit dem 12. Jahrhundert folgt diese Kritik. Bei Thomas von Aquin sehr scharf, also der ist in dieser Hinsicht stark antiplatonisch. Es gab auch Verteidiger, zum Beispiel Augustin, das werden wir dann in einer nächsten Sitzung mal sehen. Aber erstmal zurück wieder. Ich habe hier eine schöne Passage ausgewählt, wo Aristoteles seine Kritik an Platon scharf formuliert im 13. Buch der Metaphysik. Am meisten, weil er hat ja eine ganze Reihe von Kritikpunkten gegeben, am meisten aber müsste man wohl in Verlegenheit kommen, du Platon, wenn man angeben sollte, was denn die Ideen für das Ewige unter den Sinnlichen Wahrnehmbare, das sind so die Himmelskörper, oder für das Entstehen und Vergehen beitragen. Denn sie sind ja für sich weder irgendeiner Bewegung, und das würde gelten für diese ewige Himmelskörpersbewegungen, noch einer Veränderung Ursache. Also du hast die so zementiert, dass du damit nichts mehr anfangen kannst. Aber sie helfen auch weder zur Erkenntnis der anderen Dinge etwas, denn sie sind ja nicht das Wesen derselbe, sonst müssten sie in ihnen sein, noch zum Sein derselbe, der sie ja nicht in den an ihnen teilhabenden Dingen sind. Ja? Also Aristoteles würde sagen, Platon, du hast schon sehr gut gesehen, dass für die Definition der Sache man diese Festigkeit braucht. Aber die Definition der Sache ist nicht die Sache. Die Definition bringt das Was der Sache zum Ausdruck, aber das ist ein Begriff. Und ein Begriff hat einen anderen ontologischen Wert als das durch den Begriff Bezeichneten. Aber du kannst nicht sagen, dass der Begriff quasi das Was der Sache ist. Der Begriff bezeichnet das Was der Sache, aber es ist nicht das Was der Sache. Ist das klar? Eine fundamentale Debatte in der Philosophiegeschichte ist das. Aber ich glaube, dass Platon, dass Aristoteles hier recht hatte. Also die Frage nach dem Was muss nach Aristoteles deshalb anders aussehen. Die Frage nach dem Was des Dinges muss immer direkt an dem Ding selbst gekoppelt sein. Nach dem, was das selbstständig existieren und Träger von Eigenschaften sein kann. Also das Was ist gerade das, was das Ding zu dem Dinge macht. Das heißt, bei Aristoteles ist die Frage nach dem Was direkt an dem konkreten Ding gekoppelt. Die Substanz ist somit Träger oder Baustein der Wirklichkeit. Und anders als bei Platon sind diese Bausteine keine abstrakten Ideen, sondern konkrete Sachen, konkrete Dinge. Dann gehe ich mal wieder zu den Kategorien. Das ist ja die Schrift über die Begriffe. Und jetzt fragt Aristoteles sich auch, was ist der Begriff des Was, also im Griechischen Usia, oder übersetzt mit Substanz, also was ist das Eigentliche eines Dinges, was ist die Substanz eines Dinges? Und die Antwort ist, jede Substanz scheint an dieses zu bezeichnen. Es geht ja immer um etwas, ein hoc aliquid im Lateinischen oder todeti im Griechischen. Du fragst, was ist das? Du verweist schon auf was. Also jede Substanz scheint an dieses zu bezeichnen und bei den ersten Substanzen ist es zweifellos und wahr, dass sie das tun. Das, Worauf man hinweist, ist unteilbar und der Zahl nach eins. Das heißt natürlich, wenn ich frage, was ist das, und ich verweise auf einen Menschen, ich kann den Menschen auseinanderlegen. Ja, er besteht aus Teilen. Aber Mensch als solche, das, was ich meine, zum Ausdruck zu bringen, wenn ich frage, was ist das, was ich mit dem Wort Mensch bezeichne, ist eine Einheit. Das ist, wenn ich ein Auto kaufe und ich komme dann das Auto abholen und da sind auf einmal keine Türen mehr drin. Und dann sage ich, hey, aber entschuldige, da sitzen ja keine Türen drin. Und da sagt der Autoverkäufer, aber Herr Huhn, ist Tür Auto? Dann sage ich, nein, also, Sie wollen doch ein Auto, aber keine Tür. Dann sage ich, ja, oh, warte, entschuldige, aber Auto ist das Ganze. Verstehen Sie? Also das heißt nicht, dass das Auto ein unteilbares Ding ist, aber wenn ich von Auto spreche, greife ich all diese verschiedenen Bestandteile, Türen, Scheibenwischer, Sitzen, Motor in einem Sack und darauf steht Auto. Ja? Jetzt kann ich das natürlich auseinanderrollen, aber was meine ich, wenn ich Auto meine? Diesen einen Sack. Ja? Ich kann tiefer gehen und dann frage Motor. Also was ist die Substanz vom Motor? Dann ist es dieser eine Motor mit all diesen Zylinder und so weiter. Und diese eine Substanz kann in eine andere eingebaut sein. Da kriegen wir komplexe Substanzen. Aber wir wollen da nicht rein, da kann man in Irrwegen kommen. Weil es ist ziemlich kompliziert. Für uns ist jetzt festzuhalten, Aristoteles würde sagen, die Frage nach dem, was ein Ding ist, ist immer gekoppelt an, was du eigentlich meinst. Was ist das? Du zeigst auf ein Ding. Da muss die Antwort liegen. Nicht irgendwo in einer abstrakten Welt. Ich hatte ja gesagt, Aristoteles ist Empiriker, will die Phänomene retten. Also bitte keine Geschichtchen. Ne? Rechenschaft ablegen von das, was du sagst. Was ist das? Okay, den Text haben wir jetzt gesehen. Ich habe als neunten Punkt Substanz und Akzidenz. Nochmals, die Frage bezüglich ein konkretes Ding, was ist das, ist die Frage nach was dieses Dinges zu diesem Ding macht. Ja? Also Auto war nicht Autotür, sondern das Ganze. Es gibt aber bei dem Auto, oder was Sie auch nehmen wollen, natürlich immer etwas, was zwar dazu gehört, wie die Farbe, aber nicht im eigentlichen Sinne dazu. Das heißt, wenn ich jetzt das Auto kaufe und das hat eine weiße Farbe, die ist aber ein ganz klein bisschen dunkler, als ich es mir gedacht hatte, dann sagt der Autohändler, aber wenn Sie jetzt das Auto nach draußen fahren, ja, und die Sonne scheint drauf, dann ist das genauso, wie Sie es haben wollen. Also die Farbe gehört, will er quasi sagen, nicht zum das, was das Auto ist. Es ist etwas Akzidentelles, etwas Hinzutretendes. Und so stellt Aristoteles fest, also wenn wir die Wirklichkeit befragen, stellen wir fest, dass es eine Hierarchie gibt zwischen das, was eine Sache zu einer Sache macht, das unbedingt dazugehört, und das, was nicht unbedingt dazugehört. Weiteres Beispiel bei Mensch. Lebewesen, gehört das zu Menschen? Würde es ja wohl sagen, weil das wäre Etalage, Puppen, auch Menschen. Also Lebewesen gehört dazu. Aber gehört Hautfarbe dazu? Nein, es gibt ja schwarzen, braunen, weißen Menschen. Das heißt, zu dem, was der Menschen zu Menschen macht, gehört Lebewesen notwendig. Aber die Hautfarbe ist akzidentell. Okay, der Mensch solle eine Farbe haben, also gefärbte Haut ist wesentlich, aber wie diese Haut gefärbt ist, ist akzidentell. Also Aristoteles stellt fest, dass es dennoch in der Wirklichkeit und in dem Befragen der Wirklichkeit eine gewisse Hierarchie gibt. Bestimmte Sachen sind wichtiger als andere. Und das Wichtigere heißt Substanz. Das Hinzukommende heißt Accidens. Ja? Vom lateinischen accidere. Ich verwende das lateinische Wort, weil das in der Tradition das gängigere geworden ist. Also ich habe jetzt bei der Vorbereitung der Vorlesung ja einige Punkte aufgegriffen, die bei Aristoteles klar formuliert werden, die nachher für die Philosophiegeschichte sehr wichtig sind. Also das ist Substanz, ist das konkrete Ding, dann Unterscheidung zwischen Substanz und Akzidenz. Und dann, da komme ich bei Punkt 10, die verschiedenen Typen von Substanz. Also Aristoteles stellt fest, dass es zumindest drei grundsätzlich verschiedene Typen von Substanz gibt. Also wenn du fragst, also noch auf ein höheres Metaniveau, also nicht nur fragst, was ist das, sondern wie viele Arten von was gibt es eigentlich? Da würde Aristoteles sagen, es gibt drei Arten von was. Es gibt die sinnlich wahrnehmbare, vergängliche Dinge wie Bäume, Pflanzen, Menschen, Tiere, die jeden Tag ein bisschen anders aussehen. Und dann gibt es zweitens die sinnlich wahrnehmbare, ewige Dinge, die Himmelskörper. Also Aristoteles sah, dass die sich zwar bewegen, aber immer genau ähnlich sind. Nur ihre Position ändert sich. Und deshalb würde er sagen, aha, es gibt Substanzen, die ändern sich. Es gibt Substanzen, die von diesen Änderlichen, die vergänglich sind. Das sind Pflanzen und Tiere. Und es gibt von diesen veränderlichen Wahrnehmbaren, die immer gleich bleiben, die ewige. Es sind also schon zwei Typen. Und dann stellt er fest, dass es Substanzen gibt, die gänzlich unveränderlich sind, die man aber nicht sehen kann, aber die man annehmen muss, um Veränderung zu begründen. Weshalb er das annimmt, werde ich jetzt nicht ausführen. Dafür ist es zu früh, zeitlich, und da haben wir zu wenig also vorarbeitet geleistet jetzt. Aber ich stelle in diesen drei Typen eigentlich mal vor, die, ja, da sind wir in der Metaphysik, drei, also der Wesen sind drei. Es gibt drei Typen von Wesen, drei große Kasten, wo die Wesen gelagert sind. Erstens das sinnlich Wahrnehmbare. Und von diesem ist das einige ewig, das sind die Himmelskörper, also der supralunaren Bereich, den man sehen kann. Das andere vergänglich, Pflanze und Lebewesen. Ja? Das ist das Sublunare. Das ist eine klassische Unterscheidung zwischen diesen beiden Weltbereichen. Und dann ganz am Ende, zweitens das unbewegliche Wesen. Das kannst du aber nicht sehen, Herr Christoph. Das muss man annehmen, um die Bewegung zu erklären. Das sind also die göttlichen Dinge. Die ersten, beide sind Gegenstand der Physik. Das dritte ist Gegenstand der Metaphysik bei Aristoteles. Okay, wo bin ich jetzt? Form, Materie, Akt, Potenz, Nummer 11. Jetzt kriegen wir noch ein Hobel, wo wir drüber müssen. Der ist ein bisschen schwierig, aber nachher wird es einfacher. Diesen Hobel müssen Sie aber, wie heißt das, besteigen. Weil er ist sehr wichtig für die Philosophiegeschichte. Und das ist nämlich die Unterscheidung zwischen Form und Materie, Akt und Potenz. Also eine Begrifflichkeit, die von Aristoteles geprägt ist, aber eine gigantische Wirkung hatte. Und Sie müssen jetzt wissen, was da eigentlich mit gemeint ist. Nun, um die Veränderung der veränderlichen Substanzen zu erklären, kommt damit eine Theorie, die einen enormen Einfluss auf die Philosophiegeschichte gehabt hat. Sowohl in der Physik, wie auch in der Metaphysik, wie auch in der Ethik. Und ich werde nachher das auf der Ethik anwenden. Bei Veränderung müssen Sie sich gut vergegenwärtigen, Aristoteles fragt, was ist eigentlich gemeint bei Veränderung? Und er stellt fest, dass Veränderung ein Oxymoron ist, weil Veränderung ist immer etwas, das anders wird. Oh, warte, jetzt haben wir ein Problem. Also bei Veränderung ist immer etwas, das bleibt und etwas, das sich ändert. Wie zum Beispiel, wenn Kreide von weiß zu schwarz wird, also die Farbe ändert sich an dem Kreide, dann bleibt die Kreide dasselbe, die Farbe ändert sich. Deshalb können wir auch sagen, die Kreide ändert sich. Aber eigentlich ändert sich nicht die Kreide, sondern die Farbe der Kreide. Oder wenn ich sage, der Mensch bildet sich, wie Sie jetzt hier heute Morgen. Sie bleiben als Mensch dasselbe, aber Sie kriegen etwas an Wissen dazu. Das heißt, bei Veränderung muss man ein Spagat leisten zwischen bleiben und verändern. Und Aristoteles labelt diese Konstellation, indem er sagt, das Bleibende ist Materie, Dekor. Also das, die Grundfläche, der Bildschirm, sagen wir mal. Und auf diesem Dekor, also in dieser Materie, geht etwas und kommt etwas. Nehmen wir wieder das Beispiel der Kreide. Die Kreide bleibt, also der Kreidestoff ist Materie. Fußnote, Materie nicht im physischen Sinne, sondern im metaphysischen, eigentlich metaphorischen Sinne. Also das heißt, dass, wie muss ich das jetzt sagen, das Substrat. Ja? Nehmen wir die Kreide. Die Kreide als Kreide bleibt. Die weiße Farbe geht, die schwarze Farbe kommt. Beispiel von Bildung. Sie bleiben. Das Substrat Mensch bleibt. Unwissen geht, Wissen kommt. Nun, das, was geht und kommt, nennt Aristoteles Form. Form von das, was diese Materie bestimmt oder formt. Zurück zu diesem Beispiel mit der Kreide. Die Kreide bleibt. Die Bestimmung weiß geht, die Bestimmung schwarz kommt. Ja? Bei Materie formt nicht zu viel an Materie, also Steine oder so denken und bei Form an eine schöne Form, sondern das sind pure Begriffe, die versuchen, der Vorgang der Veränderung zu greifen. Was bleibt, ist Materie, was kommt und geht, ist Form. Ja? Nun unterscheidet Aristoteles zwischen verschiedene Typen von Formen. Aber bevor ich darauf eingehe, muss ich noch etwas zu Akt und Potenz sagen. Also nehmen wir wieder der Mensch, also Sie, wie Sie hier sitzen, als Substrat, als Mensch. Und Sie können sich jetzt bilden. Da kommt eine Form hinzu. Und sie können sich auf immer größere Weise bilden. Das heißt, es kommt immer nähere Bestimmungen dazu. Und wie begreift Aristoteles das nun? Er begreift, dass das eine gewisse Veranlagung, die sie haben, ja, weil sie als Mensch können gebildet werden, ein Stein nicht oder ein Glas Wasser auch nicht. Wir können hier Gläser Wasser hinsetzen und ich kann eineinhalb Stunden reden und Sie gehen also etwas gelehrt daraus, aber das Glas Wasser, also das wird genauso sein, wie es früher war. Das heißt, nach Aristoteles gibt es in der Tat Materie und Formbestimmung, aber nicht jede Form greift in jedwede Materie. Die Materie muss also eine Potenz, eine Veranlagung haben, gewisse Formen aufzunehmen. Und wenn sie diese Formen aufnimmt, aktualisiert sie ihre Veranlagung. Also sie kommen hier rein, sie haben eine Möglichkeit, sich zu bilden, und indem ich auf sie reinrede, wird diese Möglichkeit bei ihnen aktualisiert. Sie sehen so eine Parallelie zwischen Materie und Form und Potenzakt. So wie Materie zu Form, so steht Potenz zu Akt. Ja? Aristoteles macht diese Unterscheidung, ich habe ja schon gesagt, weil nicht jedwede Materie mit jedweder Form verbunden werden kann. Die Materie muss eine Potenz zu einer bestimmten Form haben. Okay. Jetzt, es gibt mehrere Typen von Formen. Es gibt Formen, die sich, ich formuliere es jetzt mal so, tot zur Materie verhalten. Wie zum Beispiel die Form des Stuhles. Also der Stuhlenmacher hat diese Form ins Holz gebracht, und wenn er weiter nichts tut, bleibt der Stuhl immer ähnlich. Es gibt aber Formen, die in der Materie gebracht werden, die sich selbstständig entwickeln können. Und sie sind Beispiele davon. Das heißt, die Menschenmaterie, also der Körper, ist durch die Seele geformt. Aristoteles nimmt als Form des Körpers bei einem lebendigen Wesen die Seele. Und diese Seele ist eine ganz bestimmte Form, nämlich eine tätige Form. Eine Form, die die Materie ändern kann. Also diese Form kann sagen, also diese Materie mag ich nicht und jene Materie mag ich. Also sie essen morgen entweder Weißbrot mit Gouda-Käse oder Müsli. Das heißt, sie bestimmen selbst, welche Materie sie aufnehmen, um ihre Seele quasi zu unterstützen. Nun, bei Aristoteles unterscheidet also Lebewesen von Nichtlebewesen durch die Art und Weise, um welche Form es sich handelt. Bei Nichtlebewesen ist diese Form tot und brauchst du immer eine äußere Ursache, die die Form also auswechselt oder die Form also in die Materie bringt. Also wenn du einen Bauplan von einem Stuhl hast, Gesetze, sie haben bei IKEA ein Paket geholt, wo die Anleitung reinsteht und wo alle Material in diesem Karton sind. Sie können warten, was sie wollen. Diese Handleitung wird nie in diesem Karton kriechen und irgendwie diesen Stuhl bauen. Aber bei den Menschen ist, fragen sie ihre Eltern, die haben quasi das Paket aufgemacht, und der Mensch hat sich nachher selbst entwickelt. Ihre Eltern brauchen da weiter nicht viel mehr zu tun. Das geht von selbst. Also vielleicht nicht in den allerersten Jahren, aber so nach 2-3 Jahren, dann gehen sie selbst ihr Essen holen und ihre Kleider holen. Das heißt, sie bauen sich selbst auf. Nun, warte, jetzt muss ich meinen Zettel, dass ich den, wo habe ich den hingelegt? Oh, hier, danke. Weil ich muss ja rechtzeitig fertig werden, deshalb muss ich sorgen, dass ich in die Kurve bleibe. Okay, wenn Aristoteles also über den Menschen spricht und seine Anthropologie ist, das verwirrt vielleicht für moderne Leser, ein Teil der Physik, weil er ja versucht zu erklären, wie ist es mit Veränderung beim Menschen, dann versteht er der Mensch als ein Kompositum zwischen Materie, Körper und Form, wobei die Form eine lebendige Form ist. Und jetzt schaue ich mal, weil wir die berühmte Definition, wo er über die menschliche Seele spricht, findet man in dem gleichnamigen Traktat über die Seele. Und er würde dann sagen, die Seele, also die menschliche Form, aber das gilt auch für andere Lebewesen wie bei Tieren, die Seele ist die erste Vollendung der Seele eines natürlichen Körpers, der in Möglichkeit Leben hat, und zwar von der Art, wie es der organische ist. Also ich würde sagen, die Seele ist eine Vervollkommnung von einer bestimmten Veranlagung, von einer bestimmten materiellen Veranlagung, die organisch ist. Das heißt, die verschiedene Organe hat und deshalb alle möglichen Lebenssituationen meistern kann. Ja? Ich wollte noch etwas zu erst und zweiter Akt sagen, das muss ich auch jetzt tun, aber ich sehe, dass die Zeit drängt. Also, was ist die typische Aktivität, was ist nach Aristoteles die typische Vervollendung des Menschen? Antwort: Denken. Worin unterscheidet sich der Mensch von anderen Lebewesen? Dadurch, dass der Mensch denken kann. Die Vervollkommnung des Menschen besteht also im Denken. Nun ist es so, dass sie nicht immer denken. Und jetzt fragt Aristoteles sich, worauf verweise ich eigentlich, wenn ich von einem Menschen spreche? Ja, im ganz eigentlichen Sinne eigentlich nur auf ein denkendes Wesen. Aber wenn sie schlafen, dann denken sie ja nicht. Sind sie dann kein Mensch mehr? Und deshalb unterscheidet Aristoteles zwischen erster Vervollkommnung oder Akt und zweite Vervollkommnung. Und die erste Vervollkommnung sind die Basiseigenschaften, die man als Mensch hat, wie dass man isst mit S, dass man lebt, dass man wahrnimmt. Also das, was man alles mit den anderen Lebewesen gemeinsam hat. Und der zweite vervollkommenden Akt ist gerade das Denken. Ja, das ist wie ich auch jetzt sie versuche zu bilden, ich versuche sie in den Top-Zustand zu bringen, also im sechsten Gang. Ja? Dass sie genau das leisten, was sie optimal ihre Fähigkeiten nach leisten können. Ja, das ist dann der zweite Akt. Weshalb sage ich das? Das ist für Aristoteles wichtig, wo es um seine Ethik geht. Der Mensch nach Aristoteles ist ein Wesen zwischen Pflanzen und Tieren und den Göttern. Die Top-Eigenschaft des Menschen, nämlich sich als denkendes Wesen zu betätigen, findet in den Göttern, die nach Aristoteles, das war, was ich gesagt habe, der Gegenstand der Metaphysik war, diese unbewegliche, nach Aristoteles deshalb auch ohne Körper bestehende Wesen. Nun, diese Denkaktivität des Menschen, also die zweite Vervollkommnung des Menschen, wird nach Aristoteles zwar ermöglicht durch die Sinnewahrnehmung, gleichzeitig auch gehemmt durch die Sinnewahrnehmung. Und deshalb, sagt er, ist bei ein unkörperliches Wesen, wie es den Gott ist, wie es die Götter sind, diese Vervollkommnung, wie es den Menschen eigentlich anstrebt, eher also in besseren Form zu finden. Ich sage das so, ich war ja bei Punkt 13, Gott als höchste Form des Lebens. Also Aristoteles würde sagen, dass die Vervollkommnung, die bei den Menschen sich immer mehr zeigt, also von Leben zu denkendes Leben, dann aber noch immer materiell und in gewisser Weise begrenzt, findet bei dem allerhöchsten Wesen, nämlich das unbewegliche Wesen, seine größte Vervollkommnung. Das ist Gott. Nun, ich lese jetzt nicht mehr die Texte, die können Sie in einem Handout finden oder auf Klicks. Ich gehe jetzt die Punkte mal durch. Aristoteles baut auf dieser Grundlage seine Ethik auf. Er sagt, die Aufgabe der ethische Bildung besteht darin, die Veranlagungen des Menschen zu optimalisieren. Ja? Der Glückszustand des Menschen besteht als Menschen deshalb auch in der Vervollkommnung dessen, was ihn zum Menschen macht, nämlich das Denken. Insofern ähnelt der Mensch, wenn er sich bildet, immer mehr den Göttern. Also den Glückszustand des Menschen, den er ab und zu erreicht, wenn sie einen philosophischen Text verstehen, diesen Glückszustand haben die Götter immer. Und eigentlich ist die Bildung des Menschen eine Bildung zu diesem göttlichen Zustand. Deshalb, sagt Aristoteles, werden die Menschen auch von den Göttern geliebt, weil Ähnliches liebt Ähnliches. Okay, wie tut man das? Der Mensch hat zwar die Veranlagung zum Denken, aber diese wird getragen von einem Körper. Der Körper nach Aristoteles besteht aus die vier Elementen, die wir ja auch schon bei den Präsokraten gesehen haben. Diese Mischung aus vier Elementen, also Träger der Seele, ist nicht bei allen Menschen identisch. Das heißt, du kannst zwar dieselbe Seele haben, aber das Resultat, wenn die Seele mit dem Körper verbunden wird, ist nicht immer dasselbe. Das ist, wenn Sie einen Stuhl aus Eichenholz haben oder aus Tannenholz. Also der Stuhl aus Tannenholz, das merken Sie schon direkt, ist viel leichter und kann sich weniger lang durchhalten als der Stuhl aus Eichenholz. Und so besteht die ethische Bildung darin, für jedes Kompositum, für jedes Zusammengestelltes aus Materie und Form die ideale Konstellation zu finden, dieses Ganze aus Seele und Leib zu optimalisieren, also dass die Seele maximal den Körper formieren kann. Und das geschieht nach Aristoteles durch Gewohnung. Also die Seele muss sich selbst und den Körper immer mehr bilden. Ja, das tun sie schon, wenn sie essen. Und da müssen sie wissen, was sie essen. Das ist für den Körper. Da müssen sie auch wissen, was sie lesen. Ja, weil was sie lesen, formt ihre Seele und damit auch wieder ihren Körper. Das heißt, die ethische Bildung besteht in der Antrainierung einer gewissen Lebensform, die ihre Fähigkeiten optimalisiert. Und das sind, ich fasse das jetzt ganz kurz zusammen, das sind nach Aristoteles die sogenannten Tugenden. Also die Tugenden versuchen für jeden Mensch auf seine Weise das richtige Mitte zu finden zwischen zu viel und zu wenig, um die Seele optimal sich entwickeln zu lassen, als Seele eines Körpers. Sodass sie die Ziele, die sie realitär setzen können, auch erreichen. Und Aristoteles spricht da vom richtigen Mitte, weil was für Person A erreichbar ist, ist für Person B vielleicht nicht erreichbar. Deshalb muss man immer also versuchen, das für die einzelne Persönlichkeit treffende Mitte zu finden in der Möglichkeiten, in der Bandbreite des Menschlichen. Ja? Okay, dann haben wir jetzt gehabt Ethik auf der Grundlage der Natur, das war mit Materie, Form. Tugend als Gewohnheit des Wählens, dass ich also immer weiß, was ich für mich tun muss, um die Glückseligkeit zu erreichen, das heißt in dem optimalen Zustand zu kommen. Das ist Punkt 15. 16, die theoretische Betrachtung als das höchste Gut. Was ist Mensch? Lebewesen mit Vernunft. Darin unterscheidet er sich von den Tieren. Also die Denkaktivität, das Vernünftige, entwickelt also den Menschen als Menschen. Deshalb ist die Ethik des Aristoteles sehr stark auf die Entwicklung der Vernunft ausgerichtet. Und dann 17, das Gesetz als notwendiger Zwang. Also lesen Sie die Texte, da sagt Aristoteles ganz lustig, bildet das Wort schon. Also ich habe Sie jetzt erzählt, wie Sie als Mensch Ihr optimales Ziel erreichen können. Wenn Sie jetzt nach draußen gehen, tun Sie das dann schon? Und da wird Aristoteles sagen, naja, das ist nur bei ganz bestimmten Fällen so. Der Mensch lebt nicht nur vom Wort alleine, um es mal poetisch auszudrücken. Er braucht auch ein bisschen den äußeren Zwang. Das ist wegen der Körper, der dann immer denkt, naja, okay. Und das sind die Gesetze. Also die Theorie alleine funktioniert nicht. Also deshalb müssen Sie die Protokolle ausfüllen, ja. Deshalb dürfen sie auch nur zweimal fehlen. Das sind meine Gesetze, um sie zu bilden. Und dann leider kann ich nicht auf diese Wirkung eingehen. Ich wollte Ihnen, ich tippe es kurz an, bei der Kommentartradition darauf hinweisen, dass eine merkwürdige Vermischung zwischen Platon und Aristoteles stattfindet. Bei Simplicius im 6. Jahrhundert nach Christus ist das ganz deutlich. Lesen Sie die Stelle. Dann Aristoteles und der christliche Glaube. Der Aristoteles wurde rezipiert im christlichen Westen, merkwürdigerweise, weil man zugleich feststellte, dass er an vielen Punkten die christliche Lehre widersprach. Ich werde diesen Punkt noch aufgreifen, wenn wir ins Mittelalter kommen. Es ist sehr merkwürdig, weshalb das der christliche Westen sich mit Aristoteles abgegeben hat. Und dann wollte ich mit Logik und Kategorienlehre auf Kant verweisen. Ich werde versuchen, das irgendwie noch unterzubringen. In quo sit finis, ich bin jetzt fertig mit der Vorlesung, es ist auch Zeit. Wir sehen uns wieder nächste Woche, dann aber am Montag. Und dann sprechen wir über den Neuplatonismus Plotin. Bis dann.